Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme den 9. Juli, ungefähr 10:30 Uhr. Und wir haben viele spannende Themen mit dabei. Unter anderem sprechen wir darüber, dass tatsächlich der echte Lionel Messi für den Watercoin geworben hat.
Kauf,
Es
kauf,
gibt
kauf.
Einige spannende News, die vor allem der Michael mitgebracht hat, unter anderem auch zu Porsche. Und dann haben wir euch heute vier Dividendenaktien aus Europa mitgebracht, die sowohl mindestens 4% Dividendenrendite haben, eine sogar über 6%, aber auch eine lange Historie. Also es wird eine wirklich spannende Folge. Denkt doch dran, Daumen nach oben nicht vergessen, liked uns, teilt uns, Kommentare unten. Ja, es schmerzt natürlich immer noch, wie bitter wir am Wochenende rausgeflogen sind. Aber trotzdem natürlich, wir wollen ganz kurz wissen, Michael, wer kommt ins Finale am heutigen Tag, also wo die Aufnahme ist, spielt ja Frankreich gegen Spanien und das zweite Halbfinale ist Holland gegen England. Wer kommt ins Finale?
Ich will dir jetzt so ganz kurz nochmal sagen, dass ich ja eigentlich genau richtig getippt hätte.
Ja.
2-1 Deutschland nach Verlängerung. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass der Schiri hier so eine Fehlentscheidung trifft. Ja, ansonsten hätte ich da ja
Das
mal
stimmt, da wäre der
meine
Tipp genau
Tipico-Gruppe
aufgegangen.
hier, die wäre explodiert. Ja, danach wäre ich der absolute Wettexperte geworden. Das war echt sehr, sehr bitter.
Ja, also,
Ja,
wer kommt ins Finale?
also ich weiß es nicht, ob das jetzt so realistisch ist, aber ich hoffe einfach, was passiert. Also ich hoffe Spanien, Frankreich, dass Spanien gewinnt, dann morgen Niederlande, England, dass Niederlande gewinnt. Und dann, ja gut, das Finale können wir uns nochmal dann überlegen. Ne? Da können wir ja nochmal aufnehmen, aber
Genau.
ich tippe einfach mal auf Spanien, Niederlande.
Ja, das ist schön, denn ich tippe genau andersrum. Ich sag,
Genau,
dass
ja.
Frankreich und England, weil die ja so einen grandiosen Fußball bisher gespielt
Ja, eben,
haben.
ne?
Oh, das ist cool. Ich muss aufpassen. Im Podcast kann man ja Ironie nicht immer ganz so gut rüberbringen. Also ich glaube, dass beide sich irgendwie
Ja, das kann sein.
durchwursteln. Aber wir werden es dann sehen. Aber gerade weil bei Spanien auch relativ viele Spieler fehlen jetzt im Halbfinale, glaube ich, dass Frankreich weiterkommen wird. Die machen einfach immer nur das Nötigste bis ins Finale und dann haben wir wohl eines der unwürdigsten Finals aller Zeiten, aber
Ja, die Namen sind ja gut der Mannschaft, ne, und auch die
ja,
Spieler, aber
klar, Namen
gespielt haben
passt
sie
alles.
bisher sehr, sehr schlecht, das muss man einfach sagen. Aber
Ja.
gut, so ist das. Ne? Ich musste irgendwie, wo mir letzte Woche, ich musste auch so lachen, teilweise die Kommentare bei uns unter YouTube, was da so geschrieben wird. Letztes Mal war lustig, ich weiß nicht, wieso, also mich wundert es immer erstmal, dass er doch zu viele, obwohl es dann manchen auch nicht gefällt, die meisten gefällt es ja, aber viele, einigen gefällt es nicht, dass sie trotzdem immer noch den Podcast anschauen. Und da war letztes Mal noch ein Kommentar, ich kann mir nicht helfen, ich weiß nicht wieso, aber der Linke von beiden ist total unsympathisch, ne? Und da ja unser Bild immer wieder wechselt, habe ich erstmal geschaut, wer war denn diesmal der Linke auf dem Bild?
Dann sag jetzt mal, wer war es denn?
Ich war es gewesen. Ja, und Daniel, ja, da hast du es gelesen, du lebst in einer Simulation, beziehungsweise wir alle leben in der Simulation, das nochmal kurz als Aufklärung, ja, wer noch nicht den Film Matrix gesehen hat, da wurden wir jetzt aufgeklärt, dass wir alle in einer Matrix leben, was das kein Zufall war letztens, was du gesagt hast. Du hast ja dann erstmal über einen Bekannten nachgedacht und ihn danach im Supermarkt getroffen, ja, dass das natürlich kein
Das
Zufall war,
war
sondern
der Beweis, ja, und er hat uns dann alle
das ist der Beweis
Schlafschafe
gewesen.
genannt, ja. Also
Genau.
war sehr amüsant auf jeden Fall.
Ja.
Also ihr wisst ja, wir lesen die Kommentare auf jeden Fall. Meistens antworte ich auch drauf. Michael weiß gar nicht, wo die Kommentare zu finden sind unter den Videos,
Ich bin auch
ja.
manchmal hier, ich antworte auch öfters mal. Ne? Manchmal muss ich.
Öfters mal, ja, okay. Also wir machen in Zukunft so, ich mache immer mein Kürzel hinten dran und
Ja.
wir machen dann mal eine Auswertung auf die
Genau.
nächsten Wochen, wie regelmäßig du drauf antwortest, ja. Aber jetzt erzähl mal, ich habe gehört, es purzeln wieder Rekorde. Ich meine, der Nasdaq ist sogar All-Time-High oder in der Nähe. Was gibt's denn so Neues? Was müssen wir denn wissen aktuell?
Ja, es gibt nichts groß Neues, außer dass es weiter, ja, C steigt, aber es steigt auch gestern wieder neue Rekorde im S&P und im Nasdaq, aber wie so häufig zuletzt, und das ist ja auch, glaube ich, so bei vielen grad die Schwierigkeit auch bei Analysten, ne, die sagen, ah ja, die Marktbreite oder hier ist es jetzt ausgereizt oder da ist mal wieder das überbewertet, das unterbewertet. Wir hatten zuletzt immer mal wieder so, selbst im Tech sorgt da so Favoritenwechsel. Aber gestern war es wieder zu sehen, dass der Chipsektor massiv nach oben gelaufen ist. Wir hatten am Freitag zum ersten Mal so eine negative Analysteneinschätzung zu Nvidia oder eine, ich glaube, es war eine Abstufung auf neutral, weil die Bewertung so hoch ist. Dadurch war die Aktie im Minus. Einige Chipwerte waren dadurch auch im Minus. Gestern kam aber die UBS mit einem neuen Kursziel von 150 US-Dollar, ich glaube von 120 war es. Und die haben jetzt aber auch nochmal gesagt, dass sie so Umfragen gemacht haben oder Analysen, wie auch immer die genau aussehen, ich weiß es nicht. Und dass wohl die Nachfrage nach der Blackwell-Architektur weiter extrem hoch ist und dementsprechend das Kursziel erhöht. Und gestern sind wieder die ganzen Aktien hochgeballert. Und was noch auffälliger war, dann die Aktien der KI-Serverbauer. Ich bin aktuell immer noch bei Dell und bei Supermicro mit dabei. Supermicro war, glaube ich, gestern am Ende irgendwie 8-9% im Plus. Dell war 5% im Plus. Aber selbst eine Intel war gestern im Plus. Die Aktie ist ja extrem schlecht gelaufen. Ich weiß gar nicht, die Meldung war gestern, ich glaube, es war die Meldung, dass man jetzt diesen neuen GPU-Chip bei TSMC in dem 4-Nanometer-Verfahren produzieren lässt. Ja, und das hat dann für Euphorie gesorgt. AMD ist auch deutlich angesprungen zuletzt. Auch da gibt es ja jetzt wieder Hoffnungen nach großen Aufträgen im Datacenter-Bereich. Ich bin echt mal gespannt. Wir haben ja jetzt bald dann die Berichtssaison. Wer denn jetzt wirklich mal neben einer Nvidia auf dem Papier richtig profitiert? Also sieht man da jetzt um dieses Quartal was? Was denkst du? Bei Intel, bei AMD oder gibt es weiterhin nur gute Ausblicke oder wie sieht's da aus?
Also da würde ich jetzt in der Berichtssaison noch nicht mit irgendwelchen Trendwenden rechnen. Also dafür gibt's eigentlich keine Anzeichen. Also diese ganzen Themen, über die jetzt gesprochen werden, das ist halt alles noch also Monate beziehungsweise Jahre in der Zukunft. Also dass man da jetzt auf einmal irgendwie völlig überrascht wird, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Also ich wüsste nicht, wer jetzt da sowohl sehr positiv, ich meine, wie will eine Intel noch negativ überraschen? Überraschend nach den letzten 2-3 Jahren zahlentechnisch. Also keine Ahnung.
Ich glaube halt, dass Intel weiterhin große Probleme haben wird, dass man da gar nichts sieht von einer irgendwie Wachstumsbeschleunigung oder dass es überhaupt noch Wachstum gibt. Aber ob das jetzt natürlich noch negativ aufgenommen wird, ist die andere Frage. Aber ich bin bei AMD mal gespannt, muss ich sagen. Und bei Nvidia kann ich mir vorstellen, dass sie zumindest wieder die Erwartungen mindestens einhalten, aber sogar auch toppen. Auch da gab es ja zuletzt sehr viele Meldungen, dass es bei Nvidia noch einige Quartale sehr gut laufen könnte. Also ja, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, das ist sehr spannend. Und ansonsten, was heute noch kam und was auch wieder so ein bisschen traurig ist, waren die Absatzzahlen jetzt von Porsche. Eigentlich hat man ja immer gedacht, Volkswagen und Co., die haben alle Probleme, selbst mit BMW und Mercedes. Bei Porsche läuft es immer noch einigermaßen solide, aber da muss man jetzt doch sagen, wenn man sich das erste Halbjahr anschaut, von Januar bis Juni 155.945 Fahrzeuge und das waren 6,8% weniger als im Vorjahreszeitraum. Also das ist schon echt krass und das Hauptproblem, man ahnt es, ist einmal mehr China. Dort ist ein Drittel weniger abgesetzt worden und das ist schon, ich muss sagen, das ist schon sehr krass. Und was ich zuletzt auch noch gelesen hatte, ist, dass es auch beim Taycan große Probleme beim Absatz gibt und dass da jetzt ja auch, ich glaube, eine Schicht oder nur noch ein Schichtbetrieb produziert werden soll. Also es gab immer am Anfang diese auch positive Presse vom Taycan, aber dass das jetzt doch abgeht. Das wäre mir insgesamt das große Problem, also viele Hersteller, dass die Nachfrage nach Elektroautos schrumpft und das schlägt jetzt auch bei Porsche voll durch. Die Hoffnung liegt auf dem Macan, hatten wir, glaube ich, auch mal ganz kurz drüber gesprochen. Der elektrische, echt ein cooles Auto, ist aber auch nicht ganz günstig. Aber schauen wir mal. Na, ich glaube, der soll ja dieses Jahr starten. Aber unterm Strich, ja, das hat der Kurs so ein bisschen angezeigt bei Porsche. Ja. Also auch Porsche hat eine größere Zyklik als erwartet. Und heute, ich gucke, muss gerade nochmal drauf schauen, es gab heute von der HSBC auch sehr viele, doch teilweise heftige Kurszielsenkungen. Unter anderem, nur gerade schauen hier, Volkswagen, Ziel auf 110 gesenkt, Mercedes auf 82 Euro gesenkt, muss ich gleich nochmal durch, aber auf jeden Fall querbeet, sah es da schlecht aus. Mercedes hat sogar noch eine Abstufung heute bekommen, also die Aktie ist auch massiv unter Druck, aktuell. Nur Tesla läuft gut, muss man sagen, ja, aber das hat, glaube ich, auch eher andere Gründe. Aber ja, es ist weiter viel Gegenwind einfach. Ja, ich bin mal gespannt. Wir hatten ja mal über Porsche gesprochen. Ich glaube, du warst ja gar nicht so negativ für Porsche. Meinst du, die kriegen irgendwann die Kurve?
Ich glaube schon, ja. Also wir wissen halt, Autos sind zyklisch und Porsche ist halt nicht dieser typische Luxus-Autokonzern, weil sie halt doch sehr hohe Absatzzahlen für ein Unternehmen, also mit solchen teuren Autos halt haben. Und das ist halt so ein bisschen ihr Problem. Sie sind ja auch so bewertungstechnisch, würde ich sagen, zwischen einem Autobauer und einem Luxuskonzern. Also wenn du eine VW nimmst, dann bist du halt ganz unten bewertungstechnisch, oft KGV 3, 4, 5, ja gut, wobei ich weiß nicht, ob 3 jetzt übertrieben ist, aber so 4, 5 ist da, glaube ich, schon recht normal. Und dann hast du aber eine Ferrari, die dann bei KGV 45, 50 dann beispielsweise sind. Eine Porsche ist jetzt so aktuell, ich glaube, unter 20 sind sie mittlerweile sogar angekommen, ja. Also die sind so genau zwischendrin, weil so, ich würde sie so zur Hälfte als Automobilkonzern und zur Hälfte als Luxuskonzern dann zählen. Und aktuell haben halt beide Sektoren so ihre Schwächen. Daher kann ich es definitiv nachvollziehen, dass es hier eine Korrektur gegeben hat. Ich glaube aber langfristig gesehen ist Porsche einfach so ein großer Name. Sie haben ja wirklich gut den Einstieg in die E-Autos dann auch geschafft. Also das ist jetzt nichts, wo ich mir jetzt zum Beispiel auch um neue Xiaomi-Autos dann Sorgen machen würde. Also dass die jetzt irgendwie einem Porsche einen Rang ablaufen, vielleicht nur, weil sie jetzt so ähnlich aussehen. Ich meine, unter einer Porsche-Haube ist doch nochmal ein bisschen was anderes drin, als jetzt in einer Xiaomi-Kiste dann. Also ich persönlich bin eigentlich recht optimistisch für eine Porsche, für lange Sicht hingesehen, aber das kann gut und gerne jetzt noch einige Wochen weiter einen Abverkauf geben, also würde mich auch nicht wundern. Also das ist so eine Aktie, wo ich sage, wenn ich mich dafür interessieren würde oder entscheiden würde, das ist für mich so eine Sparplanaktie, ja, oder halt eine, wo man mit mehreren Tranchen dann halt reingeht. Also das wäre keine, wo ich jetzt vom Stand weg sagen würde, ich finde sie jetzt aktuell schon recht attraktiv von der Bewertung, ich finde sie nicht super günstig, aber auch auf jeden Fall nicht teuer. Und da hat ja jeder ein bisschen eine andere Strategie. Manche eben über Sparpläne, andere sagen, ich kaufe dann Tranche 1 und dann in ein paar Monaten oder wenn nochmal 10-15% runter, Tranche 2 oder so. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Aktie aktuell, definitiv. Ja.
Genau, achso, ich weiß nicht, ich habe darüber gesprochen. Vielleicht gibt es ja jetzt auch noch ein bisschen Rückenwind. Ich weiß gar nicht, ob Porsche davon auch profitiert oder ob das nur Volkswagen ist. Man hat ja jetzt mit Rivian einen Deal oder man ist ja bei Rivian eingestiegen, um eben Zugriff auf die Software zu bekommen. Und ich glaube, auch bei Porsche war es ja so, dass sich vieles verzögert hat, weil eben diese Software, die ja CARIAD liefert, teilweise im Konzern, dass da alles irgendwie, oder bei Audi war das alles immer viel später fertig wird. Ich glaube, Porsche wollte ja dann auch doch wieder einen Alleingang machen und so oder doch wieder auf Google und Co. setzen. Also ich muss da auch nochmal reinschauen, aber bin mal gespannt, ob Volkswagen davon jetzt irgendwann mittelfristig profitiert, denn die Rivian-Software, die ist schon, glaube ich, deutlich besser, wie wenn man sich dieses Gefriemel anschaut, was da bei Volkswagen ist. Bei mir war es übrigens auch wieder so am Wochenende, also wenn ich mich immer noch erinnere an meinen Tesla beim Navigieren, abgesehen davon, dass das mit dem Supercharger so alles viel cooler ist, also wenn du dann immer diese Karte siehst, wie die dann hin und her ruckelt bei dem BMW, das ist schon echt ein Trauerspiel, muss man einfach sagen. Ich weiß, dass das bei diesem iX3 aktuell noch so ein älteres System ist und so, aber boah, ey, man ist halt über die Smartphones echt andere Sachen gewohnt und man erwartet das eigentlich auch im Auto. Und dann hast du da so ein irgendwie Geruckel wie bei einem iPhone 3 noch oder so. Ne, das ist ja, ich glaube, beim iPhone gibt's ja seit dem iPhone 4 oder so gibt's ja eigentlich kein Geruckel mehr sozusagen. Und wir leben im Jahr 2024 und irgendwie laufen diese ganzen Software-Dinger hier bei Volkswagen Co. immer noch ruckelig. Also irgendwie ist das traurig, muss man
sagen. Ja, und es gab ja bei Porsche noch eine andere Meldung. Sie wollen das E-Auto-Geschäft angeblich von Varta übernehmen. Das hat auch mal wieder die Varta-Aktionäre auf den Kurs.
Aber haben wir ganz kurz besprochen, oder? Genau, diese V4Drive-Zellen, da sind sie am Verhandeln. Mal schauen, ne? Wahrscheinlich kaufen sie das dann irgendwie das Silbertafel oder die Technologie kaufen sie dann da irgendwie raus oder so, ne? Weil Varta ja große Probleme hat. Muss man mal schauen, aber ob das jetzt natürlich dann der große Heilsbringer ist für Porsche, ich weiß nicht.
Für Varta auf gar keinen Fall, ja, für Porsche muss man jetzt mal schauen, ja, also es ist ja auch noch nichts sicher oder so, also das sind jetzt aktuell nur Gerüchte, da weiß man ja auch nicht, wie und was jetzt, bin mal gespannt auf jeden Fall, aber das hat es noch als Nachricht gegeben, genau. Okay. gab es sonst noch irgendwelche News?
Gerade nochmal, also genau, die Berichtssaison geht ja am Freitag los. Wir können wahrscheinlich am Freitag jetzt noch nicht die ersten Zahlen mit aufnehmen. Am Donnerstag meldet Pepsi. Was wir hatten ja schon öfters jetzt zuletzt über heute muss ich noch der Paul ein bisschen verteidigen, bin ich mal gespannt. Zuletzt gab es auch einiges an Meldungen oder auch so enttäuschende Konjunkturdaten in den USA. Ich bin auch mal gespannt, ob wir nicht doch da irgendwann in den nächsten 6 Monaten doch nochmal vielleicht in eine kleine Rezession rutschen oder zumindest gibt es eine deutliche Abkühlung. Was jetzt heute noch im Handelsplatz gemeldet wurde, wir wissen ja, dass in Deutschland alles nicht so gut läuft. Im ersten Halbjahr 40% mehr Insolvenzen. Das ist schon auch so ein echt krass. Und hier, Galeria, FTI, Sportcheck, Esprit, Hülster sogar auch. Krass, wusste ich gar nicht. Reno, so eine Schuhe. Also viele so bekannte Marken und so, ne? Also die jetzt alle in Schieflage gekommen sind. Vor allen Dingen viel auch im Bereich Fashion anscheinend. Also ist echt für Deutschland aktuell, sieht alles sehr, sehr bitter aus. Ne? Also ich habe den Artikel jetzt gar nicht kurz durchgelesen, aber ne, weil, wird nur jetzt gesagt, ne, so ein Sanierungsexperte, weil Krisen zum neuen Dauerzustand werden, bricht das vielen schwächelnden Firmen nun endgültig das Genick. Ja? Wir hangeln es ja wirklich dann von Corona, dann zur Inflation, dann schwache Verbrauchernachfrage oder hier Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Und irgendwann ist halt auch echt Ende Gelände, ne? Also sehr, sehr traurig, muss man sagen. Wir hatten ja zuletzt wieder, hatten wir auch, glaube ich, ganz kurz thematisiert, diese sehr, sehr schwachen Auftragseingänge, sehr pessimistisch, hier so der IFO-Index und so weiter. Also das ist schon krass. Aber das Insolvenzniveau von früher, das war teilweise noch höher, ne? Aber es gibt jetzt einen sprunghaften Anstieg. Aber es ist jetzt nicht so, dass das hier komplett alles am Brennen ist, aber die Tendenz ist doch schon aktuell besorgniserregend einfach. Ne?
Ja, aber es ist doch bei uns auch ein Witz. Karstadt Kaufhof hat jetzt in den letzten Jahren das dritte Mal Insolvenz angemeldet. Genau. Hey, ganz ehrlich, das sage ich zumachen und fertig. Ja, das kann doch nicht halt wahr auch, sein. Ja.
Also Galeria Kaufhof und so, es gibt halt auch einfach Geschäftsmodelle, die nicht mehr funktionieren.
Ja, ne? Es ist ein totes Geschäftsmodell einfach. Und da werden da noch, was weiß ich, wie viele Steuergelder und so reingesteckt. Also es ist ein absoluter Witz, ja. Also da werde ich echt sauer. Ja.
Oder früher bei Karstadt, es ist ja immer so, du gehst da rein und dann ist ja unten immer dieser Parfümbereich und so oder der Koffer und so. Und das ist immer so ein bisschen prestigeträchtig oder Kosmetik ist da viel, da laufen auch viele Leute rum. Da denkst du dir, ja okay, ist ja scheinbar doch noch eine Frage. Aber Pharma mit der Rolltreppe 2-3 Stockwerke hoch, wo dann diese Krabbeltische dann sind mit irgendwelcher Mode oder noch weiter oben irgendwie Spielzeuge mit so ganz alt, ich weiß es noch, da bin ich ja hochgegangen, weil ich irgendwas holen muss oder so, dass da so Schreibwarenbedarf. Da kommst du da hoch, da denkst du bist in einer anderen Welt gelandet halt einfach, weil da nie was saniert wurde. Das sind noch so alte IBM-Kassen, ne? Nicht mal mit einem Display oder mit so schwarz-weiß einfach, komplett verstaubt, dass da keiner mehr irgendwie was kauft, das ist halt klar, ne? Und das ist einfach viel zu teuer, um das zu betreiben einfach, ja, also funktioniert einfach nicht mehr, deswegen.
Ja, aber manche Sachen das ist halt auch einfach
so, ne? Ja. Die Zeit, sagt man immer, früher war alles besser oder so, ne, pipapo, aber ey, manche Sachen sind halt auch einfach überholt. Ne? Da kannst du dich auch mit doch so vielen Entgegenkommen der Mieter, Entgegenkommen der Mitarbeiter da, wenn die Leute keinen Bock drauf haben oder nicht mehr einkaufen, dann ist es halt einfach so. Ne? Also muss man halt auch mit leben.
Ja, und ich habe gerade gelesen, also die erste Insolvenz wurde wohl schon 2009 eröffnet. Also
ja, ich erinnere mich noch, ich habe früher diese Karstadt hier gehandelt oft, ne? Oder Arcandor hieß das doch damals und so.
Ja, genau, Arcandor, ja.
Hier wieder Rettung, Pipapo, Penny Stock, D-Listing, das geht schon wirklich Ewigkeiten so. Also das ist halt echt so eine Sache. Bei P&C wundert es mich schon eher, ich glaube, das sind doch auch pleite, oder? Peek und Kloppenburg, weil der Laden war in Frankfurt oder ist in Frankfurt auf der Zeil echt so echt immer richtig voll. Viele Leute auch gut in Schuss, muss man sagen. Da gehe ich auch immer gerne hin. Da unten, wenn man runterfährt, da sind ja dann noch immer so diese einzelnen Brandstores und so. Schon echt ganz cool. Aber ja, reicht anscheinend trotzdem nicht. Ne?
Es ist halt trotzdem, was man immer bedenken muss, was die teilweise an Miete bezahlen. Ja. Also ich weiß halt zufällig, ich sage jetzt nicht, was es für ein Laden ist oder so, aber ich weiß zum Beispiel, in Freiburg haben wir auch echt hohe Mieten. Bei uns ist die Einkaufsstraße Kaiser-Josef-Straße. Da gibt's ja mehrere so wirklich größere Läden dann, wo du hast, ja. Also da zahlst du im Monat halt einfach eine 6-stellige Miete und das musst du auch erstmal reinholen. Also da reden wir wirklich monatlich von einer 6-stelligen Miete einfach, ja. Also
ich weiß auch von einem Freund, der hat hier in Frankfurt, also das ist kein großer Vermieter, aber die haben schon auch einige, ich weiß nicht, die haben die 100 Objekte oder so. Die haben auch viel so Einzelhandel und so, ne? Was da zum Beispiel so ein kleiner Dönerladen an Miete zahlt, ja, da fällst du auch tot um einfach, ne?
Ja.
Irgend so eine Pizzeria halt, ne? Irgendwie an 12.000 Euro Miete oder so, ja. Klar, dass dann, wenn du dann Pizza für 5 Euro verkaufst, dass du da musst du viele Pizza verkaufen, wenn da die Miete allein reinholt. Und die Miete darf ja auch, glaube ich, nur so 20-30% der Kosten ausmachen, ja, weil Personal noch viel mehr ist und so. Also, ich sag's mal so, ne, dieses ganze Einzelhandel, Gastro und so, ist einfach brutal schwer. Aber gleichzeitig läuft's ja bei Zalando und Co. auch nicht, ne? Also, wo fließt das ganze Geld denn? Oder alle treten überall auf die Bremse, ne? Das ist
ja, Wahnsinn. Das fließt Richtung Temu und Shein, ja, und so, ja. Aber okay, gehen wir zum nächsten Thema. Ich bin gestern wirklich fast vom Glauben abgefallen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt war es Montag dann eben, weil wir nehmen ja immer Dienstag auf. Ich habe gedacht, es ist ein Scherz oder der Account ist gehackt worden, aber es hat sich jetzt tatsächlich rausgestellt. Ich glaube, die meisten werden von euch ja die Thematik um Biercoin und Watercoin mitbekommen haben, dass tatsächlich Lionel Messi den Watercoin beworben hat. Ich muss sagen, ich finde es deprimierend und eine Schande für jemanden mit in seiner Größenordnung, der, also ich glaube, ich meine mal gelesen zu haben, dass er alleine bei Barcelona in seiner Zeit, ich glaube, eine 500 Millionen ungefähr verdient hat, ja, dass so eine Person seinen Instagram-Account, der über 500 Millionen Follower hat, eine Story zu einem Watercoin macht. Ich finde es wirklich beschämend, ja, und fußballerisch und so, ja, reden wir jetzt nicht drüber, aber ich weiß gar nicht, ich kann das in Worte gar nicht ausdrücken, wie schwach und beschämend ich die Aktion.
Ich wette, wenn ich ihn jetzt gleich mal anrufe und mal frage, wie es mit dem Watercoin läuft, der weiß nicht mal, was das überhaupt sein
soll. Der weiß nicht mal, was Solana ist. Ja, nee, natürlich, ey, darüber brauchen wir nicht sprechen. Ja.
Er wird einfach seinen Instagram-Account dafür, ich sag mal, missbraucht, ja, weil das Management oder weiß Gott, was da wahrscheinlich irgendwas bekommt und die posten sowas einfach, aber ich kann es auch null nachvollziehen. Ne? Also jemand, der für den ja Geld schon Ewigkeiten keine Rolle mehr spielt, damit so einem Krams da sein Profil zu beschmutzen, also keine Ahnung, was das soll. Ne? Also
ja, also ich habe wirklich gehofft, dass der Account irgendwie vielleicht gehackt wurde oder so, aber es ist zumindest Stand jetzt, wo wir aufnehmen, schon seit 17 Stunden online, also es scheint eine legit Story zu sein und es ist auch sein Account, also der hat zum aktuellen Zeitpunkt 504 Millionen Follower. Und ich muss sagen, also ich bin selten in der letzten Zeit so enttäuscht gewesen wie jetzt davon. Also ich selbst war jetzt auch noch nie der allergrößte Messi-Fan, das jetzt mal völlig ausgeblendet. Ja, also ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Meinst du?
Unfassbar, ja.
Da kaufen dann Leute, ich weiß, die Story war jetzt auch nicht so besonders toll gemacht.
Gestern vor den Dingen, also es war ja so, es wurde ja jetzt seit einigen Tagen oder Wochen angekündigt, ja, AAA-Promi kommt zum Watercoin und so. Und als er dann erstmal zeitlich gesehen nicht da war, ist der Coin gestern Morgen 65% im Minus gewesen. Und am Abend, ich glaube, innerhalb von wenigen Minuten oder ein, zwei Stunden hat er sich vervielfacht dann, also so ist die Story gestern gewesen. Einige haben ja dann auch schon gemeint, dass die Story wieder genutzt wurde. Also es haben einige in den Kommentaren also den Verdacht geäußert, dass es ohnehin erst geplant war, dass er gestern Abend diese Story postet und dann alle nochmal, die halt die Eingeweihten gewusst haben, dass es dann nach unten gehen wird, sich dann nochmal eingekauft haben und ja, jetzt dann natürlich wieder so den großen Reibach gemacht haben. Weil ihr müsst euch immer die Frage, ich finde es auch wichtig, dass man über das Thema spricht, weil viele sagen, ja, das ist eigene Verantwortung oder so. Aber diese ganze Shitcoin-Thematik, ja, das ist so, ihr müsst euch ja vorstellen, also auch diese Werbung, die wird Millionen gekostet haben, weil Lionel Messi gibt seine Story nicht für, was weiß ich, 100 oder 200.000 Dollar dann her, ja. Ihr müsst euch ja vorstellen, diese Millionen müssen ja auch irgendwo herkommen und dieses ganze Shitcoin-System, das funktioniert so, das wird hergestellt und dann fließt Geld rein und das ist alles nur von Leuten, von Anlegern. Also das produziert ja nichts, ja, und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, am Ende von dieser ganzen Geschichte werden wieder 80-90% der ganzen Kleinanleger auf einem großen Minus hocken und die haben dann eben vor allem die Gründer von den Projekten bezahlt, diese ganzen Influencer, die für diesen Müll werben und in dem Fall dann eben halt auch ein Lionel Messi, ja, also Also ich finde es absolut bodenlos. Ja.
Ne? Also ich kann nicht nachvollziehen, dass manche Leute überhaupt so blauäugig sind, wenn irgendwelche Promis, die 0,0 mit dem Thema zu tun haben, auf einmal ankommen und irgendwie Bitcoin, Worldcoin, was weiß ich, Watercoin anfangen zu empfehlen. Ja, dass da, was da dahinter steckt, ist ja sowas von klar, dass die einfach nur bezahlt für werden und dass die da weder dran glauben, noch da irgendein Nutzen dahinter ist, noch weiß Gott was. Also, ne, da muss man auch schon mal versuchen, ich sag's ja immer versuchen, auch selber nachzudenken. Klar, ist das echt. Also mir fehlen da auch teilweise die Worte, aber man muss halt echt immer erstmal, bevor man irgendwas von irgendjemandem kauft oder eine Empfehlung kauft, überlegen, was ist so der, was könnten die Hintergedanken von so etwas sein? Und ich weiß nicht, was ist denn, wie gesagt, also ich bin da null im Thema, weil es für mich kompletter Scam ist einfach, ja. Was genau wurde denn den Followern gesagt, was der Benefit ist, wenn du Bitcoin oder wenn du Watercoin besitzt, weil irgendeine Story muss ja gespielt werden, irgendeine Fantasie muss ja da sein, oder
was du schnell was reich wirst,
wenn ich 1 Million Watercoin in meiner Wallet habe.
Dass du schnell reich wirst, ja, durch das System, in dem du schneller verkaufst als andere, die halt drauf sitzen bleiben.
Von wegen, alle, die dann so und so viele Coins haben, sind da bei einem Treffen dabei, bei einem Festival.
Habe ich jetzt bisher nichts gehört. Nee. Also klar, sie haben immer eine Roadmap, aber man kann sich ja vorstellen, so schnell, wie sie dann den Biercoin haben fallen lassen, wie schnell der Watercoin da war, wie viel man auf eine Roadmap bei solchen Projekten geben darf. Das hat sich ja so rausgestellt, dass das ja die gleichen, also da steckt ja, da ist ja unter anderem auch der ehemalige Naga-CEO mit dabei dann und hat sich jetzt rausgestellt, eben dass also Watercoin, man sieht es ja auch von der Optik her, dass es also quasi so das gleiche Team dann einfach dahinter ist, ja, und es wird dann immer noch schön geredet, wie stark das Team dann dahinter ist und wie geil das Projekt ist, ja, oder so,
wirklich,
aber
ich hoffe wirklich, dass wir reden ja überwiegend über Aktien, und ich glaube nicht, dass da von uns jetzt groß die Follower ihr Geld in sowas reinpumpen, also ich finde es echt auch krass.
Ich finde es aber wichtig, dass man trotzdem immer wieder mal das Thema aufgreift, drüber spricht, weil du musst ja vorstellen, was meinst du allein, wie viele Kinder und Jugendliche einem Lionel Messi folgen und jetzt dann da irgendwie dann auch die Eltern bequatschen oder so, dass die Watercoin haben möchten oder zumindest mal fragen, was das ist und so. Also
ich ist ja dann noch, wenn dann diese Leute dann irgendwelche Stories posten, ja, sie verlassen nicht das Schiff, sie sind ja noch mit dabei, und dann zeigen sie noch hier, wie viel Minus die gerade haben, ja, aber die haben wahrscheinlich diese Coins geschenkt bekommen, die haben da keinen Cent für bezahlt und so, ne, und zeigen dann halt ihren Minus vom Vortag, aber wenn ich halt irgendwie Millionen von Coins geschenkt bekomme und so, ne, also auch von solchen Sachen sollte man sich nicht blenden lassen, ne, dass da irgendwelche Leute größere Verluste machen als ihr dann als Privatanleger. Ich glaube, das ist echt ein ganz, ganz großer Sumpf. Ne? Also ich würde mich davon sehr weit entfernen, ne? Weil es
an der Stelle
da werden nur ein paar kleine Personen reich. Und ich glaube, dass mit den 90% verlieren, hast du gesagt, oder 80%, ist es noch sehr, sehr optimistisch einfach, ne? Weil es sind wahrscheinlich eher 99,9%.
Weil natürlich schreiben immer alle dann in den Kommentaren, wie viel X sie mitgenommen haben. Das sind in der Regel, was weiß ich, irgendwelche Fake-Accounts oder von den Gründern selber und so. Gibt's auch ein gutes Video von Torben Platzer beispielsweise. Der hat erst vor wenigen Tagen darüber eins gemacht. Und auch zum Watercoin, der hat nämlich selber welche gekauft. Also wenn ihr auch da mal einen wirklich Live-Erfahrungsbericht haben wollt mit Sachen, also mit Leuten, die das gekauft haben, schaut auch gerne mal bei Torben Platzer rein. Also ich glaube, den Kanal brauchen wir nicht verlinken, den kennen wir wahrscheinlich die meisten, das ist ja auch relativ groß dann, deswegen da Props gehen auch raus an den lieben Herr Platzer für das Video, sehr gut gewesen. Aber jetzt wollen wir noch ein paar seriöse Aktien mit Tipps mit reinnehmen, mit denen ihr euer Geld verbrennen könnt, ja, da gibt es wenigstens auch ein bisschen Dividende mit dabei. Ja,
auch bei uns auf jeden Fall länger wie beim Watercoin, oder?
Die genau, also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen, bei unseren Aktien dauert es auf jeden Fall länger und in der Regel ist der Verlust auch nicht ganz so groß, wenn ihr euch mal die Aktien anschaut, die wir euch mit vorstellen. Was wir euch heute mitgebracht haben, sind 4 Dividendenaktien, und zwar aus Europa, die eine hohe Dividendenrendite haben und gleichzeitig aber auch schon eine lange Historie. Denn das ist etwas, das es bei uns nicht ganz so häufig gibt, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch geschaut, dass die Unternehmen irgendwie nicht so, so irgendwie absolut bodenlos verschuldet sind oder so. Also, dass man jetzt zumindest mal damit rechnen müsste, dass direkt dann im nächsten Jahr eine Kürzung dann kommt. Und die erste Aktie, die ich mitgebracht habe, viele wissen ja auch, ja, gerade zur Telekommunikation ist oft so ein Bereich, in dem es einige Werte gibt, die lange Historien haben. Und zwar habe ich da sozusagen, ich würde sie mal die Schweizer Telekom nennen, die Swisscom mitgebracht. Die hat aktuell eine Dividendenrendite von fast 4,3% und musste seit 23 Jahren in Folge die Dividende nicht senken. Mhm. Diejenigen, die sich mit der Quellensteuerthematik beschäftigen, die wissen, in der Schweiz hat man zwar eine hohe Quellensteuerabgabe, die bekommst du aber innerhalb von wenigen Wochen zurück, wenn du das entsprechende Formular ausfüllst. Also ich habe gehört, so, das dauert in der Regel 3 bis 4 Wochen, dann hast du die Quellensteuer dann wieder zurück, und damit ist das Ganze doch recht attraktiv für uns. Leverage liegt dieses Jahr erwartet so bei unter 1,5, das ist also für einen Telekommunikationskonzern, also echt gut, wie die da dastehen. Und in den nächsten Jahren, man rechnet damit, dass das Unternehmen, ja, es soll jetzt kein wirkliches Wachstum geben, aber ich glaube, für viele finden halt allein schon so die Dividendenrendite von deutlich über 4%, ja, doch schon spannend. Payout Ratio, die lag zuletzt so ungefähr bei 2/3 des Free Cashflows. Also eigentlich eine ganz interessante Story, wenn man eben so ein bisschen etwas Hochausschüttendes aus Europa dann sucht. Da könnte Swisscom vielleicht ein Thema dann sein.
Ja, ich habe gerade mal geschaut, so die Kursentwicklung ist jetzt auch nicht so schlecht, muss man sagen. Hat auch zuletzt wieder einen Rücksetzer gehabt seit Januar 23. Die letzten Wochen wieder ein bisschen erholt. Ich glaube, bei den Schweizer Aktien ist ja noch die Problematik, dass die ja nicht mehr hier auf Xetra, Frankfurt und Co. handelbar sind, sondern man kann die aber immer noch über Lang und Schwarz kaufen, soweit ich weiß. Ne? Oder direkt an der Schweizer Börse, das geht natürlich auch, aber das bieten ja die meisten Broker nicht an, aber da muss man halt dann über Lang und Schwarz kaufen. Ich glaube, das müsste auch ohne Probleme gehen bei der Swisscom. Ne? Also für mich jetzt nichts. Ne? Also Deutsche Telekom wäre ja noch eine Alternative, aber die hat nicht so eine hohe Dividendenrendite, aber der Kurs läuft besser auf jeden Fall.
Aber die ist aber auch steuerfrei. Also eigentlich hast du da theoretisch, glauben, müsste es sogar eine höhere Rendite sein, aber dafür geht halt dein Einstandspreis dann runter. Ja. Aber ich meine, wenn du sie, ich meine, Telekom, ich glaube, die kaufen schon viele so mit der Intention, sie nie mehr zu verkaufen. Dann hast du da theoretisch ja doch eine deutlich knackigere Dividendenrendite, also zumindest als das, was auf dem Papier steht. Ich glaube, Telekom ist immer so knapp über 3%, aber das ist dann natürlich schon deutlich mehr, wenn du eben erstmal keine Steuern dann darauf bezahlen musst, ja. Die zweite Aktie, die ich euch mitgebracht habe, die kommt aus dem Pharma-Bereich, ist auch da eine der bekanntesten, eine der größten, und zwar aus Frankreich. Also ich habe euch jetzt auch nur Aktien mitgebracht, die entweder gar keine Quellensteuerprobleme sind oder wo ich einfach weiß, man kann sie entweder per Formular zurückholen oder man kann sich ja bei manchen Brokern Frankreich kann man sich befreien lassen. Deswegen, da könnte vielleicht für den einen oder anderen die Dividendenjäger unter euch Sanofi interessant sein. Die haben eine Dividendenrendite auch von über 4%. Ich habe auch nur Aktien mitgebracht, die mindestens 4% oder mehr haben. Und die sind auch ein Dividendenaristokrat. Das haben wir in ganz Europa nicht so häufig, muss man sagen. Payout Ratio 55%. Die wachsen recht ordentlich. Also man rechnet auch auf die nächsten Jahre hingesehen mit einem hohen einstelligen Prozentbereich. Und das beim Umsatz, bei den Gewinnen rechnet man auf die nächsten Jahre hingesehen sogar mit einem zweistelligen Wachstum, ja. Also wirklich ordentlich, muss man sagen. Und obendrein Verschuldung, Leverage in diesem Jahr so bei ungefähr 0,5 liegen. Also auch verschuldungstechnisch steht das Unternehmen gut da. Sanofi, wie ich finde, gerade aus dem Pharmabereich, wir haben ja in Europa einige interessante Pharmaunternehmen. Das ist wirklich was wir, glaube ich, noch so ein bisschen können in Europa. Auch wenn wir ja technologisch gesehen so oft in einigen Sachen das Nachsehen haben. Aber in dem Bereich haben wir doch einige interessante Werte. Sanofi finde ich auch zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich ein ganz interessantes Unternehmen. Sie sind jetzt auch gar nicht so stark zuletzt gelaufen, haben sich jetzt von ihrem größeren Absturz, den es im, ich glaube, das ist Oktober oder September letztes Jahr gewesen, so langsam wieder so ein bisschen angefangen, sich zu berappeln. Aber
was war das denn nochmal? Weißt du das noch? Was war denn nochmal der Grund für diesen Absturz da?
Irgendwas war da. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Also ich weiß noch, dass auch irgendwas war, ja, aber jetzt die genaue News, die weiß ich jetzt leider gerade auch nicht mehr, nee. Aber eben, es ging jetzt auch eher so um die Dividende an sich. Also sieht alles ordentlich aus bei Sanofi, wie ich finde, ein doch interessanter Wert aus Europa mit einer hohen Rendite.
Ich glaube, die hatten auch eine recht gute Pipeline. Ich habe nämlich irgendwann auch mal einen Bericht über die gelesen. Jetzt am 3.7. gab es noch die Meldung, dass man für eine Lungenerkrankung, diese COPD ist das. Ich kenne mich damit auch aus, weil mein Vater hat da ja auch eine Lungentransplantation gehabt. Das ist, glaube ich, so eine Variante. Da geht das langsam runter mit der Lungenleistung und da muss man dann irgendwann auch mit so einem Gerät rumlaufen für Beatmung und so. Und da haben sie jetzt Dupixent. Das ist in Europa jetzt zugelassen worden. Ne? Also ist auf jeden Fall auch kein kleiner Markt, was ich jetzt so mitbekommen habe, aber ich stecke da jetzt auch nicht ganz tief drin. Aber auf jeden Fall, das war jetzt zuletzt eine Meldung. Ich glaube, da hat die Aktie auch leicht positiv drauf reagiert.
Ja. Ja, und vor allem Sanofi forscht vor allem in Bereichen, also in sehr schweren Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Krankheiten, in der Onkologie, also Krebs, dann auch in der inneren Medizin, so für Schilddrüsenerkrankungen haben sie Sachen, im zentralen Nervensystem oder auch Prävention durch Impfstoffe. Ich weiß nicht, ob der Absturz nicht irgendwas mit Impfstoffen oder Covid zu tun hatte. Ich glaube, es war irgendwas in dem Thema. Also sie sind auf jeden Fall vor allem so in den Bereichen der sehr schweren Erkrankungen, aktuell auch forschungsaktiv und das ist halt ein sehr spannender Markt, weil er auch sehr margenstark ist, also da lässt sich halt auch sehr viel Geld verdienen dann. Ja.
Ich gucke gerade nur eine Sekunde, ich hab's gleich. Ja, das waren die Q3-Zahlen, die unter Erwartung waren, krass, da ist sie so
abgestürzt. Okay, dann.
War einfach nur kurz bestätigt, Gewinnprognose, Umsatz und Ergebnis waren ein bisschen unter Erwartung, sie ist zweistellig abgestürzt, krass.
Ja. Okay. Passiert auch mal, ja. Mhm. Dann bleiben wir noch in Frankreich bei der dritten Aktie und das ist Bouygues. Ich habe mir extra ein Video angeschaut, wie man sie ausspricht. Die ein oder anderen unter euch, die vielleicht schon mal nach Frankreich rübergefahren sind, werden vielleicht als erstes den Einfall haben, oh, das ist der Telekommunikationskonzern, der dann so als erstes kommt, also so ein bisschen die Telekom der Nachbarn von uns drüben. Es ist allerdings eigentlich eher eine Bau- und Immobilienkonzern und da sind sie sogar einer der größten weltweit. Die Telekommunikationssparte, die gehört hier halt mit dazu, also sie sind spezialisiert, das ist eben so eine ganze Gruppe, also das ist ein Baugewerbe mit dabei, vor allem dann eben auch im Immobilien- und Immobilienentwicklungsbereich. Dann haben sie auch eine eigene Mediengruppe und dann eben ihre Telekommunikationssparte. Und die schütten mal eine richtige Dividende aus, also da reden wir von über 6% Rendite und die haben seit 18 Jahren in Folge diese nicht mehr senken müssen. Es gibt jetzt auch nicht immer eine Erhöhung und auch für einen Telekommunikationsbaukonzern ein Leverage in diesem Jahr erwartet von 1,5. Man rechnet sogar eher auch damit, dass sie die nächsten Jahre noch etwas die Verschuldung abbauen werden. Muss ich sagen, das könnte für Dividendenanleger unter euch ja doch eine recht spannende Geschichte dann sein, weil man auch in den nächsten Jahren eigentlich eher damit rechnet, dass das Unternehmen weiter wachsen wird. Beim Gewinn sogar sind die Erwartungen zweistellig. Also an sich sieht das Ganze von den Zahlen her und so und auch mit Sicherheit vom Geschäftsmodell recht spannend aus meiner Meinung nach.
Wie schreibt man das?
Das schreibt man Bouy und dann GES, also G-U-E-S. Ah. Also ich hätte es wahrscheinlich eher Bouygues ausgesprochen, aber es gibt auf YouTube ein eigenes Video, wo man lernen kann, Bouygues, oder Bouygues ausgesprochen Bouygues werden. Ja.
Bouygues, ja, krass.
Genau, also und über 6% Dividendenrendite, das ist schon echt 12 ordentlich. 12
Milliarden Börsenwert und 57 Milliarden Umsatz. Ja, aber das ist auch bei Baukonzernen so, ne? Dass die da, das war hoch, tief, glaube ich, auch so. Ich glaube, weil die auch dann irgendwie viel fremd vergeben und so mit
uns. Ist halt stark zyklisch auch und so, gar keine Frage. Aber man muss halt eben auch sagen, also Leverage 1,5, das ist wirklich im Rahmen für so ein Unternehmen.
AGV unter 10, Dividendenrendite 6%, klingt ja echt sehr verlockend, muss man sagen.
Ja.
Aber also, ich glaube, Hochtief ist auch so ähnlich unterwegs. Ne? Und die machen ja sogar jetzt hier viel mit Rechenzentren und so. Auch ganz spannend, muss ich sagen, Hochtief.
Ja.
Das heißt, Hochtief ist sogar nur 8 Milliarden wert, aber die machen 30 Milliarden Umsatz. Ne? Haben die 5% Dividendrendite Hochtiefe. Also,
ja. Ist auch, ja, Hochtief wird auch immer wieder mal auf YouTube ein bisschen gehandelt, also so, was Klicks angeht und so. War vor allem so in der Corona-Pandemie spannend, weil sie da natürlich dann eben auch mal so ein bisschen teilweise, für Furore gesorgt haben, ja. Und als viertes, ja, ich bringe jetzt keine Sorge, ich bringe jetzt heute nicht irgendwie die Versicherer oder so mit, also Allianz oder so, darüber haben wir schon lange gesprochen. Aber auch eine Aktie, die wir jetzt schon lange nicht mehr erwähnt hatten, die mittlerweile 4,6% Dividendenrendite hat, ist die DHL Group, weil ich da eben auch der Meinung bin, also langfristig gesehen ist es halt gerade das Paketgeschäft halt trotzdem sehr spannend. Ich habe ja vor einigen Monaten auch mal mit dem Head of Investor Relations ein Interview geführt mit dem Herr Ziegenbalg, also war wirklich sehr interessant, was er da so alles mitgeben konnte. Wir hatten ja damals auch die Quartalszahlen mal so ein bisschen kommentiert und haben drüber gesprochen, aber auch so allgemein ein bisschen über die Zukunftsaussichten der DHL Group, und es hat sich alles wirklich sehr gut angehört. 15 Jahre nicht mehr die Dividende senken müssen. Sie erhöhen sie auch nicht immer, also sie haben jetzt auch zuletzt keine Erhöhung gehabt, also haben jetzt aktuell keine Historie, was die Erhöhung angeht, aber ich meine, da werden die meisten sagen, sie sind ja schon bei 4,6%, also das ist ja schon wirklich ordentlich, und daher für mich eben ja auch halt ein super robustes Geschäftsmodell, und das Unternehmen selber hat mir ja dann auch im Interview bestätigt, dass die Dividende also weiter ein wichtiger Bestandteil ihrer Strategie bleiben wird und sie da auf jeden Fall geplant haben, diese weiter mindestens zu halten oder eher sogar auszubauen in guten Zeiten. Deswegen DHL Group aktuell auch ja eine wirklich stattliche Dividendenrendite, meiner Meinung nach.
Ich habe die auch bei mir im Dividendendepot, muss ich sagen. Ich hatte sogar irgendwann jetzt vor ein paar Wochen mal ein ganz bisschen ausgebaut. Ich glaube, dieses Jahr, die Aussichten sind nicht so gut, ja, weil
wir
haben es ja überall. Läuft nicht so ganz perfekt mit der Logistik. Also nur mal kurz so, was hier so die Erwartungshaltung ist. Dieses Jahr 83,65 Milliarden Umsatz. Ergebnis pro Aktie 2,99 Euro. Also das ist ein Ergebnisrückgang. Aber nächstes Jahr, 2025, soll der Umsatz deutlich wachsen auf 87,17 und dann 3,60 Euro pro Aktie. Ja, KGV wäre dann so bei 11. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich gelingt, hier zweistellig zuzulegen, oder das ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Also bei DHL und auch bei UPS und FedEx und so, da sind die Prognosen schön und gut, aber es kann halt auch sehr schnell wieder anders werden, ne? Wenn dann die Weltwirtschaft wieder ein bisschen schwächelt oder das Expressgeschäft schwächelt oder keine Ahnung, was da alles immer noch passieren kann. Das haben wir auch schon gesehen, aber ich finde es auch grundsätzlich eine sehr solide Aktie. Ja, ist keine Kursrakete, ist eine gewisse Zyklik da. Man sollte damit jetzt nicht rechnen, dass die Aktie hier weiß Gott wohin steigt, aber knapp 5% Dividendenrendite, ja. Wenn dann die Aktie noch irgendwie 3-4% pro Jahr steigt, dann hat man eigentlich auch eine ganz gute Rendite, muss man sagen.
Ja, du warst bestimmt der unserer Bundesregierung die Anteile abgekauft hat, oder? Ja, wissen wir jetzt, warum sie sie verkauft
haben? Ich hatte überlegt, aber das waren ein paar hundert Millionen nur oder so, ne, die Website.
Ich weiß nicht, wie viel es war.
Da habe ich keinen Bock, hier die Maus zu klicken, um hier irgendwie, lohnt sich einfach nicht. Habe ich dann immer doch nur 50 Stück gekauft, ne, bevor ich da hunderte Millionen kaufe.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Noch als denkt dran, also auch diese vier Aktien, die wir vorgestellt haben, das ist keine Kaufempfehlung oder so. Das sollten jetzt einfach mal so ein paar Denkanstöße sein oder auch Vorstellungen, weil viele ja immer auch außerhalb der USA gerne was suchen und Dividenden. Ja, wir wissen es, Deutschland oder auch allgemein Europa nicht immer so ganz einfach zu finden sind, deswegen nicht als Anlageberatung sehen. In der nächsten Folge werden wir leider nicht die Quartal Quartalszahlen aus dieser Woche mit reinnehmen können, weil ich ab dem Donnerstagmittag unterwegs bin und keinen Zugriff auf meinen Computer dann habe, also für den Rest der Woche. Deswegen kann ich leider die Zahlen nicht mit reinnehmen. Aber ab kommender Woche, da wissen wir dann, da scheppert's dann richtig. Also da sind die Folgen wieder vollgepackt mit Zahlen und die werden dann auf jeden Fall mit dabei sein. Deswegen euch allen noch eine schöne Woche und es kommt auf jeden Fall es kommt auf jeden Fall eine Folge, aber dann eben zu allgemeinen sonst Themen, die noch
bis dahin passiert. Wir machen also ein kleines Froster-Tasting, oder? Was sind so die besten Froster-Gerichte?
Genau, ja. Oder wir zeigen, wie man sie am besten kochen kann. Wir diskutieren eine Stunde
lang, ob River Cola besser ist oder Flirt oder Freeway.
Genau, ja. Oder unsere besten Tipico-Wetten dann fürs EM-Finale dann. Genau. Also schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.